Ja, das Thema vom heutigen Gottesdienst, da geht es um das Thema Sehnsucht und Gott. Und bevor ich in dieses Thema einsteige, möchte ich ganz gerne noch mit uns beten. Jesus, ich möchte dir Danke sagen für diesen Tag, den du uns schenkst. Danke für das Leben, das du uns gibst und dass du mit all dem immer wieder versorgst, was wir brauchen. Danke, Herr, dass wir auch in dieser Zeit der Pandemie, die jetzt schon so lange anhält und einfach echt auch schwer ist für viele von uns, dass wir da dich an unserer Seite wissen dürfen. Jesus, wir wollen dich einfach bitten für diesen Gottesdienst, dass du uns begegnest in dieser Zeit, gerade auch durch dein Wort. Ich möchte dich bitten, dass du zu uns redest, Herr, und dass du unsere Herzen anrührst, dass du uns ermutigst, unseren Glauben stärkst und unsere Hoffnung ganz neu auf dich ausrichtest, Herr. Danke, dass du an unserer Seite bist, Herr. Wir wollen dich für die bitten, auch die heute nicht an diesem Gottesdienst teilnehmen können, weil sie krank sind. Jesus, für diese Menschen beten wir, dass du sie gesund machst, dass du sie heilst, dass du sie mit deiner heilenden Hand anrührst, Herr, und sie wieder gesund machst. Und dafür danken wir dir, Herr. Amen. Sehnsucht. Sehnsüchte sind etwas, die gehören zum unserem menschlichen Leben dazu. Unser ganzes Leben ist durchdrungen von Sehnsüchten und diese Sehnsüchten bestimmen teilweise auch unser Handeln, die Art und Weise, was wir tun, woran wir unser Leben ausrichten. Eine der grundlegendsten Sehnsüchte, die wir Menschen haben, ist die Sehnsucht nach Liebe oder nach einer ewigen Liebe, eine Liebe, die hält, die andauert. Deshalb versprechen wir uns ja auch beim Ehebund, bis dass der Tod uns scheidet. Die Sehnsucht ist ja da, dass diese Liebe, die wir für einen Menschen haben, dass sie das ganze Leben hält. Wir sehen uns nach dieser Liebe. Wir sehen uns nach einem Partner. Wir sehen uns vielleicht auch in einer Beziehung nach Kindern. Wir sehen uns nach der Liebe von Kindern. Das ist ja auch etwas Besonderes oder Schönes. Oder nach der Liebe von Enkelkindern. Auf jeden Fall haben wir diese Sehnsucht danach, dass wir geliebt werden. Das Problem ist nur ganz oft, dass diese Sehnsucht manchmal nicht erfüllt wird. Der eine wünscht sich vielleicht einen Partner und findet aber nicht die richtige Person und bleibt vielleicht sein Leben lang allein und erfährt nie, wie diese Sehnsucht ausgefüllt wird. Ein anderer kommt vielleicht in eine Beziehung hinein, aber mit der Zeit bricht diese Beziehung auseinander und dann erleben wir vielleicht für eine gewisse Zeit, dass diese Sehnsucht nach Liebe gestillt wird, aber plötzlich bricht dann wieder etwas weg. Und dann ist diese Sehnsucht wieder da, sie ist wieder präsent. Und selbst wenn wir in guten Beziehungen leben, merken wir doch oft, dass auch Menschen diese letztliche Sehnsucht nach Liebe nie wirklich ganz ausfüllen können. Auch wenn wir eine gute Ehe haben, Kinder um uns herum haben, auch da merken wir, dass Menschen nicht immer in der Lage sind, dieses tiefe Bedürfnis nach einer ewigen Liebe, nach einer beständigen Liebe wirklich zu erfüllen. Diese Sehnsucht nach Liebe, sie bestimmt unser Leben. Und gerade wenn sie nicht ausgefüllt wird, dann kann es manchmal sehr schwer, sehr belastend auch für uns Menschen werden. Dann lassen wir uns vielleicht manchmal auf eine Beziehung ein, von der wir von vornherein wissen, die Person tut uns gar nicht gut oder diese Beziehung hat eigentlich keine Aussicht auf Erfolg. Aber weil diese Sehnsucht so stark ist, versuchen wir einfach das zu nehmen, was wir kriegen können und wenn es nur für eine kurze Zeit ist. Aber letztlich bleibt dann doch nur mehr Zerbruch und Leere übrig. Das ist das Tragische oft an unseren Sehnsüchten, wenn sie nicht erfüllt werden. Die Sehnsucht nach Liebe, nach ewiger Liebe, ist sicherlich eine der stärksten Bedürfnisse, die wir Menschen haben. Aber es gibt auch noch andere grundlegende Bedürfnisse, die wir haben. Zum Beispiel das Bedürfnis nach Gerechtigkeit. Wir wollen, dass es fair und gerecht in dieser Welt zugeht. Nicht nur für andere, aber auch für uns. Ich liebe Actionfilme und ich denke, das geht vielen Männern so. Wir schauen uns gerne Filme an mit viel Action. Und wenn man sich so dieses Grundprinzip dieser Actionfilme mal anschaut, dann ist es ja meistens so, da taucht ein Bösewicht auf, der irgendetwas ausheckt. Entweder unterdrückt andere Menschen oder tötet jemanden oder macht irgendetwas Schlimmes. Und die Menschen sind alle verzweifelt und hilflos und dann tritt plötzlich der Held auf, der dann diesen Schurken zur Rechenschaft zieht. Und man fiebert so in dem ganzen Film mit, man erlebt am Anfang diese Ungerechtigkeit und dann staut sich in einem so dieser Hass und diese Wut auf und man denkt sich so, Mensch, der müsste jetzt mal so richtig einen auf den Deckel kriegen. Und dann geht dieser Film ja so nach und nach, kommt es immer mehr dahin, dass dann irgendwann der Held auf den Plan tritt und dann diesen Bösewicht eins auswischt. Oft wird dann gesagt, jetzt ist der Gerechtigkeit Genüge getan worden, aber oft mischt sich das auch mehr mit Rache. Und manchmal ist in diesem Film nicht so ganz klar, ist es jetzt wirklich Gerechtigkeit oder ist es Rache, was hier geübt wird, oder vermischt sich das Ganze? Aber auf jeden Fall fühlt es sich gut an, wenn der Bösewicht einen auf den Deckel kriegt. Das Problem ist aber, dass es im realen Leben nicht so läuft. Dieses Happy End gibt es ganz oft nicht. Wie oft müssen wir mit Ungerechtigkeiten leben, müssen Ungerechtigkeiten schlucken? Der eine wird am Arbeitsplatz gemobbt und er hat vielleicht selber nicht die Kraft oder die Stärke, sich dagegen zu wehren, sich durchzusetzen, und so lebt er jahrelang damit, dass er gemobbt wird. Oder Schüler an der Schule das Gleiche. Vielleicht erleben wir, dass wir von unserem Chef ausgenutzt werden. Wir haben Angst, die Stelle zu kündigen. Vielleicht sind wir schon über 50. Die Aussichten auf dem Arbeitsmarkt sind sowieso ohnehin schon schlecht. Und dann hat man keine Möglichkeit, sich irgendwie zur Wehr setzen. Und so lebt man jahrelang damit, dass man von seinem Chef ausgenutzt wird. Und man kann dem nichts entgegensetzen. Man muss mit dieser Ungerechtigkeit leben. Man muss das irgendwie ertragen. Natürlich leben wir in einem Land, das Gesetze hat. Wir haben eine Rechtsprechung. Und wir müssen sagen, in Deutschland haben wir sicherlich noch eines der besseren Rechtssysteme als in vielen anderen Ländern der Welt. Wir haben hier Rechte und es gibt Gerichte, wo man auch gewisse Rechte durchsetzen kann. Das ist gut. Aber selbst wenn wir in unser Rechtssystem hineinschauen, dann merken wir, dass auch da oft viele Urteile ja nicht gerecht sind. Dass auch unser Rechtssystem an vielen Punkten einfach versagt oder letztlich auch ungerecht bleibt. Ich weiß noch, ich weiß nicht, ob es vor 2 oder vor 3 Wochen war, da habe ich in der Zeitung gelesen, der eine oder andere hat es vielleicht auch gelesen, da waren 3 Jugendliche, der hat eine Spritztour gemacht mit dem Auto und haben dann irgendwie einen Unfall gebaut und sind bei irgendeinem Bauern, glaube ich, in die Scheune geprescht oder sowas und haben da einiges, ist da zu Bruch gegangen. Und dann sind die 3 vor Gericht gekommen und ich meine, wenn ich mich richtig erinnere, dass es Geschwister waren und das heißt, die mussten gegeneinander nicht aussagen. Es waren, glaube ich, 3 Brüder. So, und weil sie nun nicht gegeneinander aussagen mussten, konnte das Gericht nicht feststellen, wer von den 3 gefahren ist. Und letztendlich hat man also niemanden schuldig sprechen können. Das heißt, die 3 sind ungeschoren davongekommen. Und der Bauer blieb letztlich auf den Schaden sitzen. Und ich habe mir gedacht, hey, das kann doch nicht angehen. Das ist doch völlig ungerecht. Ja, und da geht man schon vor Gericht. Und dann bleibt man dem Recht immer noch schuldig. Man wird dem Recht nicht gerecht. Und wenn wir unsere Welt hineinschauen, dann ist das voll von Ungerechtigkeit. So viel Ungerechtigkeit, wo das nie zur Sprache kommt. Und so bleibt diese Sehnsucht in uns, dass wir uns danach sehen, dass es Gerechtigkeit in dieser Welt gibt. Und letztlich merken wir, dass diese Sehnsucht nie wirklich erfüllt wird oder gestillt wird. Oder eine andere Sehnsucht ist die Sehnsucht nach Heilung. Wir wollen gesund sein. Wir wollen ohne Schmerzen leben können. Wir wollen nicht abhängig sein von medizinischen Geräten oder von Medizin. Nun leben wir auch in einem Land, wo die Medizin wahnsinnig viel machen kann. Wir sind da total gesegnet. Aber trotz der modernen Medizin sind so viele Krankheiten oder Gebrechen, die trotzdem nicht lindern können. Trotzdem müssen Menschen mit MS leben, mit rheumatischen Beschwerden, mit Migräne oder was auch immer. Trotzdem müssen wir oft mit Schmerzen leben. Wir leiden an Gebrechen und merken, dass die Medizin nichts machen kann. Wir wünschen uns Heilung, wir sehen uns nach Heilung, aber letztlich gibt es nichts, was uns da wirklich helfen kann. Klar können wir zu Gott beten und wir erleben auch an manchen Stellen, dass Gott Menschen gesund macht, dass Menschen heilt, aber eben nicht jeder wird geheilt. Und dann leben wir mit dieser Sehnsucht nach Heilung, nach einem Leben ohne Schmerzen, aber letztlich wird auch diese Sehnsucht dann nicht wirklich erfüllt. Und noch eine letzte, auch sehr dominante Sehnsucht, die uns Menschen antreibt, ist, dass wir uns nach einem Leben sehnen, das erfüllt ist, nach einem Leben, das Sinn macht. Wir wollen in unserem Leben etwas erreichen, wir wollen etwas bewegen oder verändern. Das ist eine Sehnsucht, die tief in uns drinsteckt. Aber auch da erleben wir manchmal, dass wir vielleicht Ziele uns gesetzt haben, die wir nicht erreichen können, weil wir vielleicht scheitern, weil unsere Kräfte oder Fähigkeiten nicht ausreichen. Wir hoffen, etwas zu erreichen, wir meinen es gut, aber letztlich scheitern wir. Oder wir haben vielleicht in unserem Leben eine Fehlentscheidung getroffen in jüngeren Jahren und unter dieser Fehlentscheidung müssen wir noch heute leiden, weil wir gewisse Wege einfach nicht mehr gehen können aufgrund der Entscheidung, die wir damals getroffen haben. Wir sehen uns vielleicht nach beruflichem Erfolg, nach Karriere, aber merken doch letztlich, dass diese Dinge uns auch nicht wirklich ausfüllen. Und so erleben wir mit unseren menschlichen Sehnsüchten, die uns tagtäglich antreiben, dass an manchen Stellen wir so ein bisschen Befriedigung erleben dürfen, aber oft doch viele Sehnsüchte nicht ausgefüllt werden. Und was hat Gott jetzt damit zu tun? Oft ist es ja so, dass wir Menschen erwarten, dass Gott uns segnet und dass Gott uns die Dinge beschenkt, damit unsere Sehnsüchte erfüllt werden. Wir erwarten ganz oft von Gott, dass er unsere Sehnsüchte erfüllt. Erleben aber auch sicherlich sehr viel Enttäuschung, weil Gott das nicht macht. Und die Frage ist, sind das eigentlich gerechtfertigte Erwartungen, die wir da an Gott haben? Dürfen wir von Gott erwarten, dass er uns immer heilt, immer gesund macht? Dass er uns immer Erfolg schenkt bei den Dingen, die wir unternehmen? Dürfen wir von Gott erwarten, dass er die Menschen beschützt, die uns lieben, damit sie nicht aus unserem Leben wegbrechen? Dürfen wir erwarten, dass Gott für uns Gerechtigkeit herbeiführt im Alltag, wo Menschen uns ausnutzen? Was hat Gott mit unseren Sehnsüchten zu tun? Um diese Frage zu beantworten, möchte ich mit euch in die Bibel hineinschauen, in das Buch Hiob. Und bevor ich die Verse lese, ganz kurz die Vorgeschichte zu Hiob. Hiob wird uns in der Bibel als ein Mann vorgestellt, der von Gott gesegnet war, der unheimlich reich war. Der hatte einen Wahnsinnsbestand an Viehherden. Für die damalige Zeit in der Kultur war er unheimlich reich. Das heißt, er hat beruflich unheimlich viel erreicht. Er war ein reicher Mann, er konnte sich alles leisten. Alles, was irgendwie Lebensqualität versprach, das stand für Hiob offen. Er konnte sich alles leisten. Er war verheiratet, er hatte eine Frau, er hatte 10 Kinder. Das heißt, er war in einer Familie eingebettet. Er war gesund, es ging ihm gut. Und er war in der Gesellschaft sehr angesehen. Das heißt, in der damaligen Zeit als angesehener Mann konnte ihm auch so schnell niemand irgendetwas antun. Das heißt, er hatte eine Position, in der es ihm wirklich sehr, sehr gut ging. Und dann berichtet uns die Bibel eines Tages, dass das Unheil in das Leben von Hiob hineinbricht. Es fängt damit an, dass Räubertruppen und Rebellengruppen aus dem Ausland über die Grenze kommen, Hiobs Viehherden und seine Hirten überfallen, die Hirten umbringen und seine Viehherden mitnehmen. Und das ist so extrem, dass Hiob nichts mehr bleibt. Er verliert alles, seine kompletten Viehherden, seinen kompletten Reichtum, alles ist weg. Seine Kinder feiern zusammen in einem Haus. Da kommt ein Unwetter, das Haus stürzt ein und begräbt alle Kinder unter sich. Mit einem Schlag verliert Hiob alle seine Kinder. Und dann wird er krank. Er bekommt einen Ausschlag an seinem ganzen Körper, brechen Geschwüre hervor. Er stinkt nach Eiter, er hat Schmerzen, es juckt. Es ist so stark, dass sich die Menschen von ihm distanzieren, schreibt die Bibel. Und plötzlich befindet sich Hiob in einer Position, wo alles aus seinem Leben wegbricht. Er hatte Sehnsucht nach Gerechtigkeit, aber keiner konnte ihm Gerechtigkeit geben. Man hat ihm seine Viehherden gestohlen, die Räuberbanden, die Rebellengruppen, die waren weg. Was sollte da jemand gegen machen? Hiob musste mit der Ungerechtigkeit leben, dass man ihn bestohlen hatte. Er konnte dem nichts entgegensetzen. Und er bricht in seinem Leben wieder diese Sehnsucht nach Gerechtigkeit hervor. Er war auf einmal krank. Er hatte Schmerzen, er hatte Juckreiz. Menschen distanzierten sich von ihm. Die Kinder machten sich über ihn lustig auf den Straßen, so heißt es in der Bibel. Er sehnte sich nach Heilung, aber es gab keine Medizin. Niemand konnte ihm helfen. Alles, was Hiob in seinem Leben erreicht hatte, sein ganzer Reichtum, alles war weg. Von heute auf morgen, nichts mehr da. Alles, wofür er sein Leben lang gearbeitet hatte, war verschwunden, war weg. Alles, wofür er gearbeitet und gelebt hatte, brach mit einem Mal weg. Die Sehnsucht nach Lebensfülle war auf einmal wieder da bei Hiob. Und dann auch die Sehnsucht nach Liebe. Er hatte seine Kinder mit einem Schlag verloren, niemand war mehr da. Die Bibel sagt uns, dass seine Frau sich so vor ihm ekelte, vor seinem Gestank, vor seinen Geschwüren, dass sie sich selbst von ihm distanzierte. Das heißt, auch die Beziehung zu seiner Frau, seine Ehe, war auf einmal gestört. Seine besten Freunde, die zu ihm kommen, anstatt ihn zu trösten, kritisieren ihn nur. Hiob beschimpft sie als leidige Tröster. Das heißt, auf einmal findet sich Hiob in einer Einsamkeit. Die Sehnsucht nach Liebe, nach Zugehörigkeit ist auf einmal, bricht wieder ganz neu ihm hervor, weil die ganzen Beziehungen weg sind. Sie sind nicht mehr da wie früher. Und dann sitzt Hiob dort im Staub und als seine Freunde ihn zur Rede stellen, da sagt Hiob folgende Worte. Die möchte ich euch vorlesen aus Hiob 19. Ich lese ab Vers 23. Da sagt Hiob: Ich wünschte, jemand schriebe meine Worte auf, zeichnete sie auf in ein Buch, mit einem eisernen Griffel auf Blei geritzt oder in den Felsen gehauen, damit es auf ewig bleibt. Doch ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Als Letzter steht er über dem Staub. Nachdem man meine Haut so sehr zerschunden hat, werde ich ohne mein Fleisch Gott schauen. Ihn selbst werde ich sehen. Ja, meine Augen schauen ihn. Und nicht als einen Fremden. Ich sehne mich von Herzen danach. Da hat sich auf einmal in Hiob durch all sein Leid eine neue Sehnsucht aufgebrochen. Eine Sehnsucht nach einem Löser oder nach einem Erlöser. Was ist das, ein Erlöser? In der damaligen Zeit, in der damaligen Kultur gab es sogenannte Löser. Und zwar hatte jede Großfamilie oder jede Sippe oder jeder Stammesverband, die hatten einen Erlöser. Man muss sich das so vorstellen, in der damaligen Zeit war es ja nicht so wie heute, dass man ein Rechtssystem hat oder irgendwelche Versicherungen, auf die man sich zurückgreifen konnte. Das gab es alles in der damaligen Zeit nicht. In der damaligen Zeit war die eigene Familie oder die eigene Sippe, das war dein Schutz und deine Lebensversicherung. Das war alles, was du hattest. Und in jeder Sippe gab es einen sogenannten Erlöser. Das war ein Mann, der sozusagen der Sippe vorstand, der Einfluss hatte, Ansehen hatte, einen gewissen Reichtum hatte und dadurch auch eine gewisse Macht. Und dieser Erlöser hatte sozusagen die Aufgabe, dafür zu sorgen, wenn jemand aus seiner Familie oder aus seiner Sippe irgendwelche Probleme hatte, dieser Person zu helfen. Als Beispiel. Hätte ja passieren können, dass ein Mann, der ist ein Kleinbauer, hat eine Missernte gehabt, irgendwie Schulden gehabt und er konnte seine Schulden nicht bezahlen und schwupps war in der Zwangssklaverei. Passierte damals relativ schnell. Nun war der Mann in der Sklaverei und konnte sich nicht mehr selber befreien. Was passiert? Der Löser oder der sogenannte Erlöser aus der Sippe tritt auf den Plan. Er kommt, kümmert sich um diesen Mann, bezahlt möglicherweise die Schulden, um ihn aus der Sklaverei herauszuholen, damit er wieder als Teil der Sippe leben kann. Das war die Aufgabe eines Erlösers. Oder der Zusammenhalt in einer Familie, in einer Sippe, der war ja sehr wichtig, weil die Sippe ist die Lebensversicherung. Und manchmal ist es vielleicht passiert, dass sich zwei zerstritten haben über irgendwas, über Kleinigkeiten oder was auch immer. Und dann kommt der Erlöser auf den Plan. Er ist derjenige, der versucht, die Beziehung zwischen diesen beiden Männern wiederherzustellen. Es ist seine Aufgabe, dafür Sorge zu tragen, dass die Beziehung innerhalb der Sippe oder der Familie, dass sie harmonisch sind. Das heißt, es ist seine Aufgabe, Beziehung wiederherzustellen. Die Aufgabe eines Erlösers in jeder Familie, in jeder Sippe war es, die Leute, die zu seiner Familie gehörten, zu seiner Sippe, sie zu schützen und dafür Sorge zu tragen, dass sie in guten Beziehungen miteinander lebten. Das ist die Aufgabe eines Lösers oder eines Erlösers. Das kommt im Alten Testament öfters vor. Ihr kennt vielleicht die Geschichte von Abraham und Lot. Abraham und Lot, die beiden trennen sich. Lot zieht nach Sodom. Und was passiert? Sodom wird überfallen. Lot wird mit seiner Familie verschleppt. Was macht Abraham? Abraham war der Löser der Sippe. Er war der Älteste, der das Sagen hatte. Und er trommelt seine Männer zusammen, überfällt die Rebellen und setzt Lot frei. Das heißt, Abraham hat hier als Löser oder als Erlöser gehandelt. Das war seine kulturelle Aufgabe in der damaligen Zeit. Er war verantwortlich für die Sicherheit und die Freiheit seiner Sippe. Und Lot war Teil seiner Familie. Das ist also ein gängiges Bild im Alten Testament, der Löser. Nur das Interessante, was Hiob hier sagt, ist, wenn er sagt, mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Hiob selber, wenn man seine Position in der Bibel liest, war vermutlich selber ein Löser, aber über ihn gab es ja keinen mehr. Er war ja schon der Höchste in seiner Sippe. Wen meint Hiob hier? Er beschreibt den Erlöser, indem er sagt, er wird als Letzter über dem Staub stehen. Mein Erlöser wird als Letzter über dem Staub stehen. Was bedeutet das? Das Wort Staub im Alten Testament wird ganz oft sinnbildlich für den Tod genommen. Ganz am Anfang der Bibel heißt es auch, als Adam und Eva gesündigt haben, da sagt Gott zu Adam, aus Staub bist du gemacht, zu Staub wirst du wieder werden. Also ganz oft wird das Wort Staub als Synonym für Tod verwendet. Und wenn Hiob hier sagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt und er wird als Letzter über dem Staub stehen, dann heißt es, mein Erlöser ist jemand, der Macht über den Tod hat. Mein Erlöser ist jemand, der den Tod besiegt. Und Hiob geht weiter und sagt, ich weiß, dass auch wenn ich jetzt zerschunden bin, werde ich ohne mein Fleisch Gott schauen. Ihn selbst werde ich sehen mit meinen eigenen Augen, nicht als einen Fremden. Das heißt, Hiob sagt, dieser Erlöser wird nicht nur stärker sein als der Tod, sondern er wird auch meine Beziehung zu Gott wiederherstellen, dass wenn ich nach dem Tod weiterleben werde, Gott schauen werde, aber nicht als einen Fremden, sondern als einen Freund. Und diesen Erlöser, von dem Hiob hier spricht, das ist Jesus. Das heißt, durch sein ganzes Leid, das Hiob erlebt, bricht eine neue Sehnsucht nach ihm auf. Eine neue Sehnsucht nach einem Erlöser und damit auch nach Erlösung, nämlich nach Jesus. Und Jesus selber bezieht dieses Bild auch auf sich im Neuen Testament. Ich möchte euch da mal einen Vers vorlesen aus Markus 10, Vers 45. Markus 10, Vers 45. Da sagt Jesus nämlich, auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele zu geben. In vielen Bibeln wird dieses Wort mit Lösegeld übersetzt. Das ist eigentlich nicht ganz richtig, sondern eigentlich müsste es heißen, der sein Leben für viele gibt, um sie zu erlösen. Und dieses Wort erlösen kommt nur zweimal im Neuen Testament vor. Einmal an dieser Stelle und einmal bei Matthäus, der nämlich genau diesen selben Satz von Jesus zitiert. Und genau an der Stelle kommt das vor. Das heißt, Jesus bezieht sich mit diesem Wort auf das Alte Testament. Der Löser, der Erlöser. Jesus sagt hier somit mit diesen Worten, ich bin der Erlöser. Und was Jesus auszeichnet ist, dass er nicht nur eben am Kreuz gestorben ist, sondern von den Toten auferstanden ist. Das heißt, Jesus lebt, er steht über dem Staub, über dem Tod. Das haben wir Ostern ja gefeiert. Dass der Erlöser lebt. Er steht über dem Staub. Er hat den Tod besiegt. Und ich glaube, dass diese Prophetie von Hiob, dass sie eine Doppelbedeutung hat. Dass sie nicht nur darum geht, dass Jesus den Tod besiegt, sondern auch, dass Jesus wiederkommt. Wie ich gerade gesagt habe, diese Sehnsucht nach dem Erlöser ist auch die Sehnsucht nach Erlösung. Und diese Erlösung passiert ja dann, wenn Jesus das zweite Mal wiederkommt. Und was sagt uns die Bibel? Was wird passieren, wenn Jesus das zweite Mal wiederkommt? Der Prophet Maleachi beschreibt die Wiederkunft Jesu mit folgenden Worten. Ich lese euch mal Maleachi 3, Vers 20 vor. Aber euch, die ihr meinen Namen fürchtet, wird an diesem Tag die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen. Und sie wird Gerechtigkeit und Heilung ausstrahlen für euch. Und ihr werdet Freudensprünge machen wie Kälber, die man auf die Weide hinauslässt. Maleachi beschreibt hier mit diesem Wort die Wiederkunft Jesu. Und er sagt, was kennzeichnet diese Wiederkunft Jesu? Heilung und Gerechtigkeit. Das heißt, an dem Tag, an dem Jesus wiederkommt, wird es eine vollkommene Heilung für uns Menschen geben. Das heißt, alle Krankheit, alle Schmerzen, alle Gebrechen, alles, was wir durch dieses Leben mit uns geschleppt haben, das wird in diesem Moment von uns abfallen und es wird nie wieder eine Macht über uns haben. Aber nicht nur unsere Körper wird Jesus heilen, sondern auch unser Herz. Wie viele, auch obwohl wir Christen sind, schleppen so viele Verletzungen von uns mit herum, die Menschen uns angetan haben. Der eine oder andere hat vielleicht Missbrauch erlebt oder wir haben erlebt, wie Menschen, die wir wirklich geliebt und vertraut haben, uns enttäuscht haben. Da stecken manchmal so tiefe Verletzungen in unserem Herzen drin, die wir durch unser Leben mit durchschleppen. Die in Beziehungen vielleicht auch immer wieder aufbrechen, weil wir merken plötzlich, da sind Ängste in Beziehungen, wir können Menschen nicht vertrauen aufgrund der Verletzungen, die uns andere zugefügt haben. An dem Tag, an dem Jesus wiederkommt, sagt Maleachi, wird es eine vollkommene Heilung geben. Da werden nicht nur die Körper, sondern auch die Herzen heil werden. Komplett. Und Hiob sagt, es wird Gerechtigkeit geben. An dem Tag, an dem Jesus wiederkommt, wird es Gerechtigkeit geben. Dann kommt das Gericht Gottes, sagt uns die Bibel. Und dann wird alles, was hier auf dieser Welt passiert ist, noch einmal zur Sprache kommen. Jeder Gerichtsfall, der hier auf der Erde gewesen ist, wird im Himmel neu aufgerollt. Es wird unter Gottes Augen nochmal neu gerichtet werden. Und das Geniale ist am Gericht Gottes, Gott braucht keine Zeugen. Der ist nicht darauf angewiesen, dass Zeugen auftreten. Der hat ja alles gesehen. Er weiß ja, was auf dieser Erde passiert ist. Er kennt die Motive der Menschen. Er sieht uns ins Herz. Und darum wird das Urteil, das Gott über Menschen spricht, auch gerecht sein. Das heißt, in dem Moment, wo Gottes Gericht passiert, da gibt es eine vollkommene Gerechtigkeit. Und da wird nichts, was auf dieser Welt passiert ist, unter den Tisch fallen. Das heißt, an dem Tag, an dem Jesus kommt, wird es eine vollkommene Gerechtigkeit geben. Eine Gerechtigkeit, die wir Menschen auf dieser Welt niemals durchsetzen werden, so sehr wir uns das vielleicht auch wünschen. Weder durch die UN, noch durch die Politik, noch durch Hilfsorganisationen oder was auch immer. Die Bemühungen sind gut, die sollten wir nicht lassen. Aber wir sollten nicht der Utopie verfallen, dass wir in dieser Welt eine wirkliche Gerechtigkeit aufrechterhalten können. Das passiert erst dann, wenn Jesus kommt. Es ist Teil der Erlösung. Und darum sagt Hiob, sehne ich mich nach diesem Tag, weil ich weiß, dass dann meine ganzen Sehnsüchte erfüllt werden. Die Sehnsucht nach vollkommener Heilung, die Sehnsucht nach vollkommener Gerechtigkeit. Das ist etwas, das können wir in dieser Erde nicht erwarten. Das wird hier nicht passieren, sondern an dem Tag, an dem Jesus wiederkommt, da wird das passieren. Und er sagt, das Großartige daran ist, an diesem Erlöser ist, dass er in der Lage ist, meine Beziehung zu Gott wiederherzustellen. Durch unsere Schuld, durch unsere Sünde entfremden wir uns von Gott, auch als Christen, immer wieder neu. Und wir merken, solange wir in dieser Welt leben, dass immer eine gewisse Distanz zwischen Gott und uns da ist, obwohl wir auf der einen Seite Gott nah sind, bleibt doch eine letztliche Distanz. Und Hiob sagt, wenn der Erlöser kommt, wird er diese letzte Distanz wegnehmen. Dann werden wir in die Gegenwart Gottes kommen. Dann werden wir Gott sehen. Und zwar nicht als einen Richter oder als einen Feind oder als einen Fremden, sondern wir werden Gott sehen als einen Freund. Und da wird auch unsere letzte Sehnsucht nach Liebe wirklich gestillt werden können. Denn die Bibel sagt uns, dass Gott Liebe ist. Er liebt nicht einfach nur so, wie wir Menschen, sondern er ist Liebe. Wir Menschen sind nicht Liebe, das ist nur Gott. Wir können nicht Liebe sein, wir lieben, aber unsere Liebe ist fehlerhaft, sie ist schwach. Aber Gott selbst ist Liebe. Und Hiob weiß, dass er durch den Erlöser einen Zugang zu dieser Liebe hat. Und an diesem Tag, an der Erlösung, wird er Gott selber in seine Gegenwart treten können und diese Liebe in einer ganz anderen Dimension erfahren können. Darum bricht in Hiob eine ganz neue Sehnsucht auf. Und ich glaube, das ist auch diese Botschaft, die Gott uns damit sagen möchte an diesem Tag. Wir als Christen, wir leben in einer Welt, in der unsere Sehnsüchte nicht alle erfüllt werden. Klar können wir enttäuscht darüber sein, wir können sauer auf Gott sein, wir können darum beten, dass Gott unsere Sehnsüchte alle erfüllt, wird aber nicht tun. Sondern das Entscheidende ist, dass wir lernen, dass wir unsere Sehnsüchte auf Gott ausrichten. Dass da, wo wir Ungerechtigkeiten erleben, dass wir uns da nicht selber rächen müssen oder dem Recht nachhelfen müssen, dass wir auch einfach vergeben können, weil wir wissen können, Gott wird Gerechtigkeit durchsetzen. Das müssen wir nicht tun. Dass da, wo wir vielleicht uns Heilung wünschen, aber sie nicht bekommen, dass wir unsere Sehnsucht auf den Erlöser richten, auf Jesus richten, dass unsere erfüllten Sehnsüchte, dass wir sie auf Gott richten. Jesus ist der Erlöser. Hiob hat ihn damals gesehen und hat gesagt, ich sehne mich nach diesem Tag, an dem der Erlöser kommt, an dem er sich über dem Staub erhebt. Und das ist ja letztlich genau das Ende dieser Welt. Sie wird zu Staub zergehen, sagt uns die Bibel. Diese Welt wird nicht ewig gehen, sondern am Ende der Zeit, wenn Jesus wiederkommt, wird auch dieses Universum vergehen. Es wird zu Staub und Jesus wird am Ende über dem Staub stehen. Das heißt, am Ende, wenn Gott mit diesem Universum ein Ende macht, steht Jesus darüber. Er ist der Einzige, der bleibt. Er ist der Einzige, der unsere Sehnsüchte wirklich stillen kann. Und darum lohnt es sich, dass wir uns hier in dieser Welt immer wieder neu an Jesus ausrichten, unseren Blick auf ihn richten und unsere unerfüllten Sehnsüchte nutzen. Neu auf Jesus zu schauen und auf den Tag, an dem er wiederkommt. Weil er der Einzige ist, der unsere menschlichen Sehnsüchte letztlich vollkommen ausfüllen kann. Gott segne euch. Amen.